Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
So. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch, eine neue Ausgabe. Ich sage erstmal hallo Anne.
Hallo Anja.
Hallo. Wir reisen in die Zukunft und treffen auch viele glückliche Menschen. Wir haben ganz tolle Gäste tatsächlich, wo es genau darum geht. Und zwar haben wir gleich zwei. Wir haben Marie-Louise und Matthias von Serotonin Audio da. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Warum habe ich jetzt so eine komische Ansage gemacht? Wir wollen mit euch über einen wunderbaren Sci-Fi-Podcast sprechen, der schon viel für Furore gesorgt hat. Und wer ihn noch nicht kennt, der muss ihn dann halt einfach jetzt hören, nachdem wir darüber gesprochen haben, weil es einfach so was anderes ist und so was Besonderes. Also uns ist bis jetzt noch nicht begegnet, was Ähnliches, Vergleichbares. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen mit euch darüber reden. Und weil der Name von euch so schön ist, Serotonin, das Glückshormon, ist natürlich das jetzt gleich mal die erste Frage mal so reingeworfen. Wie seid ihr denn auf den Namen für eure Produktionsfirma gekommen? Macht ihr nur Dinge, die glücklich machen?
Hoffentlich. Ja, also das ist schon, der Name ist schon auch Programm. Also wir sind ja auch künstlerisch unterwegs, sage ich mal. Also jetzt zwar immer erzählend, aber eben auch durchaus im Kunstbetrieb, zum Beispiel in Museen oder in irgendwie entsprechenden Installationen. Und die Kollegen sind oftmals sehr ernst, sehr, es ist manchmal auch so ein bisschen die deutsche Schwere zu spüren. Und wir dachten irgendwie, dass das passt zu uns nicht. Wir wollen, es ist, bedeutet nicht, dass man unkompliziert sein muss oder so, aber ich finde es immer gut, wenn man irgendein künstlerisches Werk hat, was einen direkt anspricht, was auch vielleicht Spaß macht einfach und trotzdem was drunter ist, was noch ein bisschen mehr ist als jetzt nur Spaß. Aber wenn es so diese Schwere kriegt, dann ist es eigentlich so, dass ich da oft keinen Bock drauf habe und deswegen haben wir gedacht, ach, dann machen wir, Serotonin ist cool irgendwie, das ist, da versteht jeder, worum es geht. So. Das war aber ein Irrtum, weil es hat eigentlich nicht wirklich jeder verstanden. Oder? Also es war ein bisschen, naja.
Wir dachten auch, dass man das schnell mit einer Sprühdose schreiben kann als 029, ne? Serotonin. Das stimmt aber auch nur so halb und haben wir auch nie versucht. Und also das sind alles so theoretische Überlegungen, die so ein bisschen außerhalb der Praxis stecken geblieben sind. Aber wir haben da einfach dran festgehalten. Und so ist es jetzt. Und wir sind ja auch Zero und Toni dann sozusagen, ne?
Ach so, okay.
Ja, der Twitter-Name ist Zero und Toni und genau die englische Aussprache von Serotonin ist Serotonin. Also insofern ist Serotonin irgendwie auch nicht so, also so ein bisschen Denglisch. Ja gut, also wie auch immer. Aber so war es gemeint. So.
Und das ist auch das Konzept.
Viel Potenzial.
Also, ja, genau.
Ja. Das ist halt auch das Konzept, wir wollen halt irgendwie wirklich erzählen und machen das auch praktisch bei allen Projekten und das ist auch so unsere Hauptlinie, die wir durch alle Sachen durchziehen, dass eben die Erzählung im Mittelpunkt steht und dass das, was wir erzählen, von den Figuren ausgeht.
Egal, was ihr macht.
Mehr oder weniger.
Ja, im Prinzip schon. Also selbst wenn es, sag ich mal, irgendwie selbst wenn es im Museum steht, also wir haben zum Beispiel akustische Dioramen erfunden oder hergestellt vor ein paar Jahren für das Museum für Naturkunde in Berlin. Da ging es um entsprechend, was wird ausgestellt, was findet Eingang in so Museumssammlungen, was nicht, worum geht es eigentlich, Naturkundemuseum, was gibt es da für Sachen und so weiter. Ohne da jetzt länger auszuholen. Und da haben wir eben auch in 5 Stationen sprechenden Dioramen kleine Hörspiele installiert, also 5x5 Minuten, die eben auf fiktionale Art und Weise dieses Thema bearbeiten. Also es geht eigentlich immer um einen erzählerischen Zugang, ja, eigentlich fast immer. Also Gott, natürlich, mal mehr, mal weniger, jetzt in dem Fall natürlich, Hörspielserie ist natürlich von vornherein anders als jetzt, sage ich mal, eine Audioinstallation, aber auch da würden wir jetzt niemals nur oder nicht nur, also nicht so pejorativ, sondern einfach würden wir niemals Sound nur hinbringen oder sowas, sondern wir würden immer es kombinieren mit einem entsprechenden Narrativ, also wie auch immer, narrativen Erzählung.
Wir hatten ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass es euch auch schon relativ lange gibt. Wie habt ihr euch denn als Team so gefunden?
Am Schreibtisch.
Also uns beide gibt es auch schon relativ lange. Uns beide gibt es auch schon relativ lange zusammen. Wir kommen aus unterschiedlichen, sag ich mal, Geistesrichtungen in dem Sinne. Also Matthias eher der Naturwissenschaftler und ich eher Geisteswissenschaftlerin. Also ich habe Japanologie studiert und Germanistik und Matthias Elektrotechnik und mit Schwerpunkt Robotik. Aber wir haben schon immer, also auch im Studium, also wir kennen uns wirklich schon seit damals schon sehr, also eigentlich seit der Schule, um genau zu sein. Seit damals haben wir immer schon Projekte irgendwie zusammen gemacht, neben, also auch als Job, ja, so zum Beispiel, keine Ahnung, kleine Filme oder irgendwelche visuellen Darstellungen hast du gemacht, damit hast du das Studium finanziert auch und so weiter. Und da war es immer so, dass wenn wir irgendwas, und ich habe relativ früh auch fürs Radio angefangen zu arbeiten, aber so kleinere Magazinbeiträge oder so. Und da war es immer so, dass ich, wenn ich fertig war, zum Beispiel vorgelesen habe, gesagt, wie findest du das? So. Und dann hat er was dazu gesagt, weiß nicht, finde ich scheiße oder nicht oder so. Also irgendwie halt. Und umgekehrt genauso, also wenn er irgendwas, wenn du eine Animation gemacht hast oder so, dann habe ich gesagt, ja, aber ich finde, ich verstehe es überhaupt nicht, da fehlt ja noch was und so und so. Und irgendwann haben wir so gedacht, also wenn wir uns jetzt sowieso die ganze Zeit immer gegenseitig reinquatschen, dann können wir ja auch einfach das vielleicht ein bisschen professionalisieren. Und so hat das eigentlich angefangen und da sind wir dann irgendwie mehr oder minder immer weiter, sage ich mal, reingerutscht und haben es immer weiter professionalisiert.
Und dass ihr aus so unterschiedlichen Richtungen kommt, das nützt euch eher, als dass es euch behindert, weil es gibt ja immer so das Vorurteil, Technik und Kunst oder Geisteswissenschaften generell gehen nicht so gut zusammen.
Eigentlich geht das ganz gut zusammen, finde ich, weil wenn beide dieselbe Ausrichtung haben, kann man sich natürlich auch schlecht ergänzen, sondern dann doppelt man eigentlich eher was. Und das Studium habe ich eigentlich praktisch nur dafür benutzt, obwohl es wirklich ewig lang war, nur dafür benutzt, um die Sachen herstellen zu können, die wir haben wollten. Also wir haben schon ziemlich bald angefangen, unsere Computer selber zu bauen, also wenn es jetzt nicht ein Mac ist, und solche Sachen. Und irgendwie, das war halt früher viel wichtiger als heute, weil es eben viel weniger solche Sachen irgendwie fertig gab. Also eine Workstation mit ordentlich Bums drin, die hat damals halt mehr als ein Auto gekostet, ne? Und da war das sehr praktisch, wenn man das selber bauen konnte. Und es gab keine Rechner, die für Musik vorbereitet waren. Daran hat niemand gedacht. Und solche Dinge.
Ja, und man muss auch noch sagen, dass, also ich glaube, diese Trennung, ehrlich gesagt, zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft ist, für, also habe ich jedenfalls den Eindruck, ist aber ein subjektiver Eindruck, kann auch ganz anders sein, ist heute stärker als früher. Also heutzutage ist es irgendwie, glaube ich, stärker getrennt als früher. Einfach weil also diese Ausrichtung Bachelor, Master ist ja auch, wenn du studierst, ist es kürzer als früher, es ist konzentrierter als früher, fokussierter, während irgendwie, also ihr habt ja im Studium noch so Sachen gemacht, welche Verantwortung habe ich als Naturwissenschaftler gegenüber der Gesellschaft? So, und dann Dürrenmatt, Physiker. Ich meine, das macht ja heute kein Mensch mehr, oder? Also im Studium, solche Sachen, solche Fragestellungen, das ist eigentlich wirklich echt ein bisschen voll vorbei. Und deswegen kam, also du hast auch immer gelesen, wir haben immer zusammen über solche Sachen geredet. Und das ist natürlich einfach praktisch, ne, weil er kann dann so Sachen schrauben und so. Kann ich ja nicht. Und das hat eigentlich gar nichts, also das hat jetzt nicht so eine große spaltende Funktion von der Herkunft in dem Sinne. Also es ist eher dann so, dass wir uns irgendwie in die Haare kriegen, wenn wir der Überzeugung sind, dass das, was jeweils der eine sagt, das ist, was richtig ist. Da wir beide relativ starke Charaktere sind, knallt es da halt auch manchmal. Das hat aber weniger mit der Ausrichtung der, sagen wir mal, Geisteshaltung zu tun. Ja, ja so, oder? Okay. So ist es.
Ja, spannend. Wenn ihr das so beschreibt, ja, denke ich auch. Also eigentlich, ja, stimmt natürlich. Ihr ergänzt euch natürlich dann super, ja, weil ihr zwar aus unterschiedlichen Richtungen kommt und euch super ergänzt, aber das ist gleichzeitig eben auch, also nicht nur Ergänzung, Bereicherung auch viel mehr ist, könnte man ja eigentlich schon sagen, ne? Das ist ja schon mal mehr, ja. Jetzt habt ihr schon so ein bisschen so geschildert, was für Projekte ihr macht, dass es ganz unterschiedliche Sachen sind. Und ich hatte ja eingangs gesagt, wir reisen jetzt in die Zukunft mit eurem Hörspiel auf jeden Fall. Und das ist ja tatsächlich in jeder Hinsicht anders, ja. Also sowohl, also jetzt vom Format, von der Kürze, Podcast. Man könnte ja auch sagen, hätte ja auch eine komplett lange Produktion werden können, die es dann, weiß ich nicht, ne, so als Hörspielbuch, wie auch immer gibt. Wie seid ihr auf das Thema gekommen oder wie kam das Thema zu euch? Wie hat euch das gefangen, diese Geschichte, über die ihr gleich noch ein bisschen mehr erzählen dürft?
Also wenn ich mich recht entsinne, war das, also zum einen ist es so, dass ich das Format der 20 Minuten oder also ich sag mal 15 bis 25 Minuten oder so, das finde ich persönlich ziemlich gut, weil es, also vor allen Dingen auch in der Rezeption, bei der Produktion ist es nochmal ein bisschen was anderes, würde ich sagen, aber bei der Rezeption, also mir geht es auch so, ich finde zum Beispiel 3 Folgen hintereinander an 20 Minuten zu hören, finde ich ziemlich gut. Wenn ich jetzt ein großes Hörspiel habe, 90 Minuten oder so, ist es so, dass ich dann oft auch wirklich einfach zwischendurch mal pausiere oder so und dann ist es irgendwie meistens irgendwie mittendrin so. Also das ist irgendwie konsumabel, würde ich mal sagen, irgendwie in der ja. Kürze. Also so das so. Und das ging früher im öffentlich-rechtlichen Radio ja nicht so richtig gut, solche kurzen Sachen zu machen, weil die ja diese entsprechenden Sendeformatierungen haben. Da ist ja eigentlich im Prinzip die Stunde klassisch, genau. So 54, 30 oder eben irgendwie auch meinetwegen die anderthalb Stunden, die gibt's aber immer weniger im Radio. Und das ist ja jetzt eine reine Online-Produktion. Also die wird möglicherweise auch mal irgendwann im Radio ausgestrahlt, aber sie ist eben eigentlich online erhältbar, also als Stream oder eben Download über ARD Audiothek exklusiv die ersten 4 Wochen, jetzt aber überall, wo es Podcasts gibt. Also es hat auch was mit der Distribution zu tun eigentlich. Mhm. Und das ist für die Radiosender meiner Ansicht nach auch eine Art der Emanzipation von dieser, sag ich mal, Formatierung dieses Radios. Also auch bei den Öffentlich-Rechtlichen hast du eben deinen Sendeplan und dann sind eben die Nachrichten im Wetter, das geht eben nicht mehr so. Und dann muss es eben auch, also gut, wenn es nicht reicht, spielst du ein bisschen Musik, aber wenn es zu lang ist, dann geht es eben nicht. Ne? Und das war auch gut zum Beispiel, wir haben ja einige Folgen, die sind eben, ich glaube, also 19 Minuten
17,
noch 10,
glaube ich sogar.
Und eins ist 17. Ja, genau. Ja, genau. Die sind ganz unterschiedlich, ne?
Das ist relativ, genau. Und alleine die Freiheit der, sage ich mal, 5 Minuten überzähligen, ja, plus minus 3, die hast du eigentlich sonst in dem Format eben nicht. Also das ist jetzt alleine mal nur das Format und vom Thema. Ich hatte einfach wirklich Bock, um Science Fiction zu machen.
Ja, und auch das, was wir davor gemacht haben, irgendwie war ja auch schon so ein bisschen Science-Fiction-haft, ja, ne? Und hatte so Science-Fiction-Anklänge oder Züge oder wie man das auch mal nennen möchte. Und hatte aber also den für die Produktion großen Vorteil, aber jetzt zu spielen. Weil bei der Produktion hast du natürlich immer Schwierigkeiten, wenn keine Geräusche aus der jetzigen Zeit da drin vorkommen dürfen. Also wir haben uns wirklich unheimlich irgendwie Mühe geben müssen, dann Platz zu finden, wo man ohne Flugzeuge aufnehmen kann. Ne?
Wir hatten einen Location Scout für die Außenaufnahmen, ja, damit in der Zukunft nicht so ein verkacktes Flugzeug von heute da durchfliegt durchs Bild, so durchs Hörbild. Ja. Also das hat ewig gedauert, bis da wir einen Platz gefunden haben in Brandenburg, und ich sage den Ort nicht, damit es nicht jetzt jeder dahin fährt und wir da nicht mehr aufnehmen können, wo man irgendwie wenigstens mal 5 Minuten oder 10 Minuten kein Leichtflugzeug in der Luft hatte. Die haben dann irgendwie gesagt bei den Flughäfen, ja, das seit Corona hat das extrem zugenommen. Die Leute fliegen irgendwie mit ihren Leichtflugzeugen durch die Gegend und dann hast du die ganze Zeit so so. Ja, das kannst du ja nicht erklären, warum. Oder ein Auto gar. Ja, ein Auto in der Zukunft. Also, ja.
Aha. Ja, klar.
Ja, war bei der Serie, die wir davor gemacht haben, die heißt Die Verschiebung, Mystery Thriller, die spielt in der Jetztzeit und da waren Autos wurscht. Also die müssen jetzt natürlich nicht jetzt voll ins Bild knattern, ne? Aber wenn da im Hintergrund mal ein bisschen Auto zu hören ist, ist ja kein Problem. So, bei, in der Zukunft eben schon.
Ihr habt jetzt total viel angesprochen, wo ich gerne andocken würde, aber erstmal zu den Außenaufnahmen. Und zwar war das Erste, was ich von eurem Podcast gesehen habe, dieses Bild, wo ihr im Wald sitzt und die Aufnahme macht. Und ich fand das so total lustig. Genau. Wenn man den Podcast anhört, erklärt sich das total, warum das nötig war. Und das ist auch immer super schön, wenn man das hört. Aber ich habe direkt gedacht, ja, okay, was macht ihr jetzt, wenn da so ein Jäger mit seinem Jeep vorbeifährt? Das ist dann Mist.
Ja, also ja. Aber wir haben bei einem Jäger sogar diesen Unterschlupf gefunden, also einer Jägerin, um genau zu sein. Und die hat gesagt, ja gut, also dann ist da und da, könnt ihr hin und irgendwie ein bisschen aufpassen wegen Waldbrandgefahr. Das war ja letztes Jahr im Sommer, also bei der großen Hitze auch. Ja, und da könnt ihr aufnehmen. Und wenn ihr fertig seid, dann kommt ihr nochmal vorbei und sagt, ihr seid fertig. So. Also das ging ganz gut. Tatsächlich war es wirklich auch so abgelegen. Also da kam eigentlich kaum einer vorbei. Wir hatten einmal einen Reiher, ne, am Aufnehmen. Das war eigentlich ganz schön. Nee, also war wirklich total in der Pampa. Mhm.
Aber dann nochmal eine Frage zurück. Also ich meine, wir haben jetzt, ihr erzählt von welcher Location draußen und wie gefunden und überhaupt. Wäre es keine Alternative gewesen, damit in ein Studio zu gehen?
Na, eigentlich nicht, also weil wir wirklich viel draußen aufnehmen und das gehört auch so zu unserem Stil eigentlich. Okay. Denn das hat irgendwie auf der einen Seite natürlich immer ein ordentliches Risiko. Du kannst die ganze Produktion verkacken, wenn du da Pech hast. Aber wenn du Glück hast, hast du halt ein Umfeld, was reaktiv ist. Also du kannst im Wald zum Beispiel halt irgendwie schreien und irgendwie, weiß ich, dich halt benehmen wie draußen. Und das Ganze eben aufnehmen. Und irgendwie, das ist auch für die Schauspieler ganz gut. Das führt auch eben dazu, dass wir zum Beispiel im Hörspiel Requisiten verwenden. Ne? Also wenn jemand fegt, dann fegt der wirklich. Mhm. Ne? Und wir nehmen einfach den Ton vom Fegen auf, was eigentlich sonst überhaupt nicht gemacht wird, sondern du machst das Fegen hinterher künstlich. Aber die Haltung ist eben eine andere. Also wenn du fegst, während du was erzählst, bist du je nach Form irgendwie ein bisschen außer Atem oder irgendwie beschäftigt, abgelenkt, keine Ahnung. Also das spielt alles mit rein. Und das macht unheimlich Spaß. Und ich glaube, das macht auch den Schauspielern Spaß, wenn sie das nicht nur heucheln. Und da bin ich aber eigentlich ziemlich sicher, also dass es denen auch gefällt. Und das macht aber eben wirklich zum Schluss einen anderen Sound. Also jetzt nicht total anders, aber ein bisschen anders.
Doch, da, also man hätte auch Xen können oder im Studio aufnehmen können und hinterher sozusagen das, also die Geräusche machen können oder den Score oder wie du es nennen willst, das machen ja auch viele. Also das sind ja eigentlich normale Hörspiele, würde ich sagen.
Das ist ja eigentlich das ist auch sehr ungewöhnlich, ja, wie ihr das macht, ja.
Ja, es gibt auch sag mal kritische Hörerstimmen, die dann sagen, es klingt ja gar nicht wie ein Hörspiel. Weil offensichtlich die Rezeptions- oder die Hörgewohnheit so ist, dass das dann eben irgendwie, ich sag mal, eher, comichaft kann man jetzt nicht sagen, aber halt eben, also wenn eine Tür quietscht, dann wird eben auch noch ein Türquietschen dazu gemacht und so weiter. So, das machen wir nicht, aber ist so. Also das machen wir eben nicht, Punkt. Mhm. Wir machen es auch deswegen, also es ist auch überlegt, also das passiert uns nicht, sondern es ist ja viel mehr Aufwand, was wir da machen. Man könnte es leichter haben, irgendwie, wenn man es im Studio Satz für Satz aufnimmt und dann zusammenbrückelt. Wir machen es auch deswegen nicht, also all das, was Matthias gesagt hat, und ein Punkt kommt noch dazu, dass tatsächlich die Schauspieler, wenn sie draußen sind, sind sie einfach anders drauf. Das ist was anderes, als wenn du in einem, sag ich mal, dunklen Studio sitzt, alleine. Es sind eben meistens auch Schauspieler und nicht nur Sprecher, im Sinne von, die spielen auch oder haben irgendwann mal auch mit anderen Kollegen zusammen gespielt. Die kennen eine Theatersituation, vielleicht kennen sie auch eine Synchronisationssituation. Die sind jetzt natürlich heutzutage auch alle einzeln, aber wir sehen uns ja jetzt auch, wenn wir miteinander sprechen. Das ist eben schon auch ein bisschen anders als beim Telefon. Ne? Wenn ich nichts sage, aber ich nicke jetzt, dann hast du ja einen Eindruck von mir. Das heißt, du kannst also wieder darauf reagieren. Ich reagiere auf dich. Also es ist einfach wirklich ein bisschen was anders. Und wir machen es, weil wir, das sagen wir immer, weil uns die Textur der Wirklichkeit wichtig ist. Es geht nicht um Wirklichkeit und auch nicht um Wahrheit oder so, aber es geht um Textur der Wirklichkeit. Und ich hasse überspielte Szenen. Also wenn das dann so groß ist oder irgendwie man jetzt, sei mal ein bisschen enttäuscht und dann ist es so super enttäuscht oder so. Also das Kleine ist oft mehr, gerade bei so einer, bei so einem Aufnehmen auch, also bei einer mikroskopisch quasi kleinen genauen, dichten Aufnahme, wie wir das eben auch gerne machen. Und wenn es dann natürlich wirklich auch in der Szene geht, dann ist es meistens eben auch so, dass es überzeugend ist. Während wenn du es nachstellst, ist es fast immer entweder zu viel oder zu wenig.
Ja, genau. Ja, das hat dann so eine Überdramatik oftmals, ne? Genau. Das ist so.
Es liegt auch ein bisschen daran, dass sich die Hörsituation vollständig verändert hat. Also früher wurden Hörspiele über eine Stereoanlage gehört. Da hast du dich so dann irgendwie ins Stereobild gesetzt und irgendwie hast das gehört wie in so einer Bühnensituation. Und heute laufen die Leute mit einem Kopfhörer rum und das ist viel immersiver und du hast irgendwie ganz viel so innerliche Beziehungen dazu. Also das hat ja auch die Popmusik total verändert. Heute wird nicht mehr geschrien, sondern irgendwie leise gesungen, ne? Irgendwie 70er Jahre Popmusik war durchgängig geschrien und irgendwie heute Billie Eilish oder so, ich weiß gar nicht, ob die schreien kann, ne? Und das hat sich total verändert.
Ich glaube schon, aber das ist
die Hörsituation, ne?
Also die Mikrofonierung ist auch anders als früher. Also das haben wir schon relativ früh auch gemacht. Das liegt daran, dass ich mal in so einem Meisterkurs war irgendwie im Skandinavisch, also kommt aus Skandinavien so, und die skandinavische Art der Mikrofonierung ist eine spezielle und oft eine sehr dichte. Also das Mikro ist ziemlich dicht am Mund. Das heißt, du hörst auch viele Mundgeräusche, also ja, hier so, aber es ist eben auch nicht so
ganz weit weg.
Ja, also sprich mal in die Hand, dann hört sich es weit weg an, dann ist es wirklich ganz dicht. Und das ist mittlerweile tatsächlich in der Musik recht oft der Fall. Also die Stimmen sind nicht gedrückt und ziemlich dicht und dadurch einschmeichelnd und gehen dir nicht auf den Keks. Also du fühlst dich dadurch nicht angebrüllt die ganze Zeit, ne? So, also da hat sich das einfach, ist es moderner irgendwie, glaube ich, so aufzunehmen mittlerweile. So, es ändert sich vielleicht auch wieder zurück, keine Ahnung, aber ja.
Stand jetzt. Ja.
Genau.
Genau. Aber nochmal einen Schritt zurück. Jetzt haben wir über Location fürs Aufnehmen und sowas schon gesprochen, aber nochmal einen Schritt zurück, wie ihr auf diesen Stoff gekommen seid. Weil das würde mich jetzt schon interessieren. Also habt ihr euch den ausgesucht? Ist der an euch herangetragen worden? Wie kam das? Okay, nein. Genau, dann einfach da vielleicht mal ganz kurz zwei Sätze dazu, wie es zu dieser Produktion halt kam.
Also wir machen immer alles selbst. Also wir schreiben das Drehbuch selbst, wir nehmen selber auf, wir machen die Musik, wir machen den Misch und das Mastering. Regie. Das heißt, Regie. Schauspielen tun wir natürlich nicht, aber irgendwie, also selbst da machen wir ja manchmal mit. Und das ist halt irgendwie, das gehört eben auch zu dem Band-Ding dazu, dass das so läuft. Und Stoffe fallen einem eigentlich letztlich zu. Also wir gehen wahnsinnig viel spazieren. Also jetzt nicht nur die letzten zwei Jahre, sondern irgendwie eigentlich schon immer. Und wenn man irgendwie so länger läuft, irgendwie verändert sich auch irgendwie die Haltung, mit der du über Sachen nachdenkst. Und da überlegen wir viel und irgendwie sprechen Sachen ins Telefon und so, die wir aufheben wollen. Und da gibt es dann eben halt Ansätze für ein Stück. Und je nachdem, wie vielversprechend so ein Ansatz ist, umso höher ist die Lust darauf, das auch wirklich dann durchzuziehen. Und das war bei diesen KI-Mom-Ding irgendwie, glaube ich, relativ schnell klar, dass das irgendwie das Potenzial hat, irgendwie wirklich toll zu werden.
Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, also Science Fiction war der Anfang und gesagt, lass uns mal was mit Science Fiction machen. Und dann gab es irgendwie, irgendwas war mit KI und dann haben wir irgendwie, dann haben wir darüber nachgedacht, ob wir was machen, Fakte, also in einem Feature, irgendwas Dokumentarisches über KI. Und das ist ja dann viel diskursiver und auch oft erklärerischer und so weiter. Und also ich bin ja persönlich der Meinung, dass Sachen, Sachen, die du wirklich verstehst, die sind meiner Ansicht nach immer mit einer Erzählung verknüpft. Du kannst sicherlich Vokabeln auswendig lernen oder du kannst auch irgendwelche Sachverhalte auswendig lernen. Aber wenn du das nicht irgendwie in einen narrativen Zusammenhang bringst, meiner Ansicht nach vergisst du das oder du kapierst es gar nicht. Und irgendwie das Spannende an KI, finde ich, ist jetzt für mich nicht wirklich Also wie genau wird das jetzt im Algorithmus dargestellt oder was brauchen wir noch, damit es dann so und so wird oder wo fehlt es noch? Und die KIs sind ja gar nicht intelligent, sind eher doof oder so. Ja, das kann man irgendwie alles machen, da gibt es bestimmt auch tolle Beispiele oder so, aber eigentlich irgendwie das Reizvolle daran, finde ich, ist, sich zu überlegen, ja, wenn du dich jetzt, sagen wir mal, in die KI versetzt, also gäbe es eine KI-Persönlichkeit, du versetzt dich in diese hinein, also so wie ich mich jetzt in Anja oder Anne versetzen würde bei irgendeiner Situation, wo ich so denke, warum macht die denn? Na, das macht die, weil, ne, ich kenne dich oder so, dann weiß ich, das kann ich mir das vorstellen. Also, wenn ich mich in eine KI-Persönlichkeit versetze, wie würde die reagieren in einer bestimmten Situation? Also, dass es dann so ist, wie es da war, das wussten wir am Anfang nicht. Das wissen wir nie. Das kommt einfach, dann entwickelt sich so beim Plotten. Aber das Setting, dass es eben auch darum geht, ein Kind großzuziehen, das war auch relativ früh da. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Die hat ja keine Arme, die kann die ja nicht, also ist ja nicht körperlich, kann das überhaupt funktionieren? Wenn ja, wie? Und so weiter. Oder?
Absolut. Ungefähr. Ja, ja. Und das ist halt eben einfach auch ein interessantes Thema für Science Fiction, weil du dann eben mal sagen kannst, okay, ganz egal, wie das jetzt irgendwie im Moment aussieht und was die KIs jetzt so wirklich drauf haben, in, keine Ahnung, x 100 Jahren wird sich da natürlich noch ein bisschen was getan haben und dann können wir damit frei umgehen. Und dann ging es dann eher dann um solche Sachen wie Körperlichkeit, das ist ja da ein großes Thema, ne? Und wer kann was und ist das ein Vorteil und irgendwie sterben können und all solche Geschichten, die sind ja irgendwie interessant, obwohl da irgendwie, also normalerweise kommt das in deinem Leben natürlich nicht vor, also niemand würde jetzt im Ernst darüber diskutieren, irgendwie, ob es ein Vorteil ist, sterben zu können oder nicht. Das ist da aber dann eben in so einem Zusammenhang plötzlich irgendwie was wert. Ne?
Der Punkt ist, dass in dem Moment, wo du das akzeptierst, dass es sowas gibt wie eine künstliche Intelligenz als Persönlichkeit oder als Person, werden die Sachen plötzlich komisch, die drehen sich. Also was heißt dann Leben? Was heißt Maschine sein? Was alle die Sachen, die uns selbstverständlich erscheinen, sind plötzlich ein bisschen anders oder werden plötzlich, also zumindest hinterfragbar. Das ist spannend. Und wenn das auch noch nicht im kulturell gefärbten Kontext, in dem wir uns nun mal alle befinden, noch nicht mal, also ich rede jetzt gar nicht von Blase, sondern einfach irgendwie ist ja nun mal, wir sind ja alle irgendwie Mitteleuropäer im weitesten Sinne irgendwie, wenn du das weg machst sozusagen als Schablone oder irgendwie Kontext, wie du Sachen verstehst, bist du plötzlich im freien Fall. Und sich dann zu überlegen, dass jemand durch Podcasts aus der alten Welt, die ja wahrscheinlich überhaupt nicht versteht, worum es geht, trotzdem irgendwie damit aufwächst und erzogen wird, ist eine Konstellation, daraus kann einfach, glaube ich, unheimlich viel entstehen. Und das ist immer gut, wenn man irgendwie ein Stück, oder bei uns ist gut, wenn wir ein Stück anfangen, dass wir so ein Feld haben, das man so hat und wo du so denkst, na, das könnte so und so, und dann kann da ganz viel wachsen, wenn das vernünftiger Untergrund ist. Wenn der Untergrund so ein bisschen fade ist oder dünn, dann passiert da halt auch nicht so viel, ne? So. Und in dem Fall war das jetzt bei KIMA der beste Untergrund überhaupt, weil da kannst du alles erzählen mit dieser Vorlage, ja, weil alles irgendwie quasi anders sein kann, als man normalerweise denkt, dass es das eben ist, so oder in der Erzählung. Jedes einzelne Thema kriegt diesen Drive. Das war spannend.
So ist es.
Ich finde, KI-Mom ist auch irgendwie schon so ein krasser Titel. Man hat direkt so ein Bild vor Augen und KI ist ja generell gerade so ein Schlagwort. Jeder ist irgendwie fasziniert, aber auch so ein bisschen beängstigt und die Geschichte spielt ja auch total damit. Wie sind da eure Gefühle gegenüber KI?
Naja, im Prinzip genau wie du sagst, ich finde es ehrlich gesagt nicht beängstigend. Ich finde es auch eher spannend. Aber es ist halt auch, letztlich ist es halt auch irgendwie ein Tool, wie ein Computer vermutlich eben auch irgendwie war. Also damit gehen wir jetzt selbstverständlich um. Und ich glaube auch nicht, dass der Mac besonders klug ist. Aber immerhin hat er jetzt zum Beispiel eine bessere Recording-Funktion als der kleine Dell, den wir sonst. Also ich will sagen, es tut sich natürlich viel im Technikbereich. Also selbst in unserer Lebensspanne siehe mRNA-Impfstoffe und so weiter. Also da sind wir, glaube ich, sowieso in der Zeit des Umbruchs auch vermutlich. Das kann man ja immer erst im Nachhinein so richtig wissen, aber ich denke schon, dass es so ist, weil sich an allen Orten irgendwie was tut. Insofern, das finde ich grundsätzlich erstmal positiv und bin da auch nicht so irgendwie technikavers oder so. Das liegt vielleicht auch an dir. Aber letztlich, wir wissen es nicht, ne? Und das habe ich ja gesagt. Also natürlich kannst du versuchen, das auch rational zu erklären oder dir darüber Gedanken zu machen, was bedeutet das eigentlich KI? Also was bedeutet das zum Beispiel? Bei der Recherche haben wir das irgendwie auch, ist uns das über den Weg gestolpert, dass es Programme gibt, die aufgrund von Arbeitsüberlastung oder vielleicht auch kein Bock, was weiß ich warum, Skripte lesen von Büchern und gucken, ob da Potenzial drin ist oder nicht. Das ist ja immer das Gleiche. Kannst du sagen, ja, finde ich super, weil das spart Arbeit und wahrscheinlich haben die schon auch irgendwie bestimmte Merkmale, die vielleicht wir ja gar nicht so als Menschen irgendwie vor allen Dingen mit bestimmten Vorlieben und Vorurteilen irgendwie gar nicht sehen würden. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, ja, was soll das? Ich lasse mir doch von einer Maschine erzählen, was ich lesen soll. So. Also, das ist eigentlich immer wieder dasselbe. Und deswegen ist diese faktische Diskussion, finde ich, irgendwann so unergiebig. Also, jedenfalls für mich. Ich glaube, da muss man wirklich Mathematiker sein oder so, wa? Um dann da irgendwie dann noch, keine Ahnung, also noch was anderes zu rauszulesen.
Nee, außerdem ist es natürlich auch von sofern interessant, als dass die KI-Algorithmen, mit denen man so zusammenkommt, eigentlich von sehr unterschiedlicher Qualität sind. Also wir haben im Studio jetzt irgendwie mehrere Sachen eingesetzt, wo man zum Beispiel von einem Drumtrack eine Stimme runterrechnen kann. Ne? Und dann kannst du die Stimme und den Drumtrack alleine verwenden, solo. Du kannst eins davon verwenden und die wieder zusammenrechnen, all solche Dinge. Und dann kannst du also jemanden singen lassen auf deinen eigenen Track oder irgendwie solche Dinge halt. Finde ich total cool, stehe ich drauf. Wenn du dir jetzt anguckst, irgendwie Netflix schlägt mir irgendwelche Serien vor, die sind eigentlich fast nie ein Treffer. Funktioniert auf irgendeine Art, die für mich nicht nachvollziehbar ist. Ich gucke eigentlich immer was anderes und kann da jetzt auch wirklich keinen intelligenten Vorschlag erkennen oder so. Also weiß ich nicht, da fehlt mir eigentlich eher noch mehr KI irgendwie, die das irgendwie vernünftiger macht. Also ich hätte, wenn schon Vorschläge, dann vernünftige Vorschläge am liebsten. Ne? Und das heißt, diese gesamte Diskussion, irgendwie muss man so ein Stückchen davon irgendwie abtrennen, irgendwie, ob man sich jetzt da irgendwie Gedanken macht um die Privatsphäre oder weiß ich was, sondern einfach irgendwie sehen, irgendwie was davon irgendwie benutzt er eigentlich längst und was hat sich so in deinen Lebensbereich irgendwie, ist da reingekrochen praktisch, ja.
Und, schön gesagt, reingekrochen, ja. Ich glaube auch, da viel schleicht sich halt eben, ne, so einfach ein und dann hat man das und denkt da eigentlich gar nicht mehr drüber nach, weil es einfach so praktisch ist und so toll und so. Also was das betrifft, finde ich jetzt auch, also dass wir in einer total spannenden Zeit halt leben, ja, weil einfach so wahnsinnig viel passiert. Ich finde das toll. Also ich jetzt für meinen Teil bin jetzt auch nicht mit Handy aufgewachsen, sondern es kam dann irgendwann und ich fand es irre. Ich dachte so, wie cool ist das denn? Ja, und freue mich bis heute an dem Ding und an all dem, was es kann, einfach weil es halt ja einfach so viel macht. Das ist einfach so, also ich sehe es tatsächlich, also ich jetzt für meinen Teil bin einfach wahnsinnig neugierig auf diese ganzen Sachen und finde es toll, dass wir das so erleben können, ja, was da so auch die nächsten Jahre noch auf uns zukommt. Ich glaube, da passiert ja auch noch eine ganze Menge. Insofern habt ihr euch jetzt natürlich da mit KI-Mam natürlich auch ein Thema ausgesucht, was ja wirklich dann nochmal x Schritte weitergeht, ja, wenn eine KI Kinder aufzieht, ja, das ist ja so das große Thema eures Podcasts. Das kann man sich jetzt so nicht vorstellen, aber schon wenn man so reinhört, schon in die Folgen, ja, es packt einen, man wird nicht losgelassen, das können wir euch da draußen versprechen. Insofern, weil einfach so viel, ja, ihr habt da wirklich geballte Fantasie reingesteckt und es ist einfach toll. Das ist unglaublich spannend und es lässt einen nicht los, genau. Okay. Aber es ist ja, wir haben ja vorhin ganz kurz gesagt, also es gibt ja verschiedene Formate und Podcast hat euch ja so eine gewisse Freiheit gegeben, was jetzt die Länge und die Ausgestaltung wahrscheinlich weniger, aber die Länge auf jeden Fall mal gibt. Mhm. Ist es das, dass ihr sagt, Podcast ist einfach so das zukünftige Format, um Geschichten zu erzählen?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, nicht in der Absolutheit. Also ich glaube, jede Geschichte braucht auch irgendwie ihr Format. Es gibt ja auch ganz coole kurze Hörspiele oder Kurzgeschichten. Also die irgendwie durch die Schnelligkeit irgendwie auch funktionieren. Wir sind momentan irgendwie oder seit einiger Zeit relativ begeistert von dem seriellen Erzählen. Also das, ja, jeder macht jetzt Serien, guckt Serien, weiß ich schon, und so ist schon auch wieder ein bisschen durch und so ist
ja auch aber schön. Nee.
Für mich ist nicht durch und oft, wenn du es produzierst, ne, nicht nur konsumierst, dann hast du einfach, also es ist ein ganz anderes Erzählen. Horizontales Erzählen über diese entsprechenden Bögen hinweg ist einfach was völlig anderes als eine abgeschlossene 90-minütige Geschichte oder ein Buch. Egal, wir schreiben ja auch Bücher. Da hast du natürlich auch irgendwie eine lineare, also eine andere Form der Erzählung, aber all diese Formen, die eben tatsächlich auch durch die Form, also den Inhalt auch determinieren. Es ist tatsächlich was anderes, ob ich weiß, ich habe 20 Minuten Zeit oder eben 6 Stunden. Ja, klar. Da erzähle ich eben auch einfach anders. Und dieses Reingehen und dieses quasi psychologische in die Tiefe bohren auch bei den entsprechenden Charakteren und das auch machen zu können, das ist cool, einfach ist toll, weil dann ist so eine Figur wirklich da und lebendig, ne? Auch wenn es eine Maschine ist, egal. Und das ist einfach gut. Also das gefällt uns gut. So. Ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt das einzige irgendwie Medium ist oder so. Man kann es auch anders machen, aber dann wird es eben wieder anders, ne? So. Also.
Mhm. Ich glaube auch, dass es hat man kann es ja erstmal so gar nicht sagen. Also Podcast kann ja jeder darunter irgendwie verstehen, was er irgendwie so gerne möchte. Insofern ist das ja ohnehin irgendwie offen, weil es gibt ja keine oberste Podcast-Behörde, die da irgendwie anordnet, irgendwie wie das sein kann. Es gibt ja andere Bereiche, wo das durchaus so ist. Und diese Freiheit, die man da gewinnt, kann natürlich durchaus sehr nützlich sein. Sie kann aber natürlich auch zu einer Schwierigkeit werden, ne? Also ewige Wiederholung, irgendwie das immer Gleiche, irgendwie nochmal und nochmal und nochmal und alle haben es schon gesagt, aber ich noch nicht. Das ist natürlich irgendwie auch so ein Automatismus dann, der da auftritt. Aber irgendwie, ich glaube, dass da eben diese Freiheit, die da drin steckt, das einfach machen zu können, das alles ganz locker aufwiegt. Also nur weil irgendwas irgendwo vielleicht irgendwann mal klemmt, heißt das ja wirklich nichts über irgendwie die Methode, damit umzugehen. Und ich glaube, dass diese sich selbst ausgewählte Umgebung, also auch mit Länge oder mit Inhalt oder so weiter, völlig frei umzugehen, dass die schon toll ist und dass es das auch sehr gebraucht hat.
Glaube ich auch. Aber wir könnten natürlich auch mal darüber reden, was bedeutet eigentlich Podcast? Also, weil nämlich meiner Ansicht nach, dass das KI-Mam jetzt Podcast heißt, ist meiner Ansicht nach auch so eine leichte Missverständlichkeit, weil es eigentlich ja kein, in dem Sinne würde ich sagen, Podcast ist, sondern es ist eigentlich eine Serie, die du eben runterladen kannst. Also das heißt, da haben wir auch wieder das Format bestimmt sozusagen den Namen, ja, aber das ist natürlich Unsinn, warum heißt es nicht Serie, ja, also natürlich, damit es im Podcast-Channels irgendwie laufen kann und auch irgendwie rezipiert wird als Podcast. Podcast verstehe ich erstmal anders, also eigentlich so, und also da verschwimmt es, ist aber nicht schlimm, das ist jetzt keine Genre-Reinheit, sondern ist, deswegen habe ich auch gesagt, mir geht's da eher wirklich um serielle Erzählen, was wichtig war. Und im Prinzip könnte man da auch noch eine dritte Staffel machen oder vierte oder fünfte, muss man nicht. Aber also es ist auch irgendwie, ist ja nicht vorbei, ne, so in dem Sinne. Und das ist ja auch bei Serien oft so. Du kannst ja nochmal einen Dreh und nochmal einen Dreh und nochmal einen Dreh.
Ja, der Podcast, also das Grundformat, ja, also dass es Audio ist, was du von überall hören kannst, sage ich jetzt mal so ganz grob, ja. Da glaube ich ja, das ist im Grunde wie mit Musik, da sagt ja auch keiner, jetzt ist die ganze Musik ist schon da, jetzt braucht es keine neue mehr. Also da wird ja viel passieren, also beim Podcast auch, da entwickelt sich ja viel, eben auch diese, ne, wie lebe ich dieses Format halt aus, ja, was gebe ich da rein, was mache ich damit? Da finde ich, ist halt wahnsinnig viel Potenzial.
Ist auch eine super Freiheit.
Genau. Wird nicht langweilig, glaube ich, einfach. Ja, das ist, genau,
das ist große Freiheit. Und mittlerweile wird es ja auch kuratiert, also dass du, wenn du was suchst sozusagen, auch dir das angucken kannst, was will ich, also Doku oder Fiction oder irgendwie, keine Ahnung, Kunst oder weiß der Himmel, Sport oder Life Crime oder sonst was. Und das ist auch ganz gut, glaube ich, weil es sonst auch Riesenwust ist. Also ich weiß nicht, es gibt ja Tausende von Podcasts mittlerweile. Ja. Und Ja, so, aber genau, die Freiheit ist bleibt, also es ist gut.
Ihr habt euch ja auch dazu entschieden, alle Folgen auf einmal zu veröffentlichen, zum Glück, muss ich sagen. Aber es wäre ja auch die Möglichkeit da gewesen, halt jede Woche eine Folge zu veröffentlichen und die Hörer dann halt warten zu lassen. Warum habt ihr euch dagegen entschieden?
Wir sind ja in der Hinsicht nicht alleine, weil halt irgendwie diese ganze Distributionsgeschichte halt über die ARD läuft. Aber ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, wie du reichweitenmäßig unterwegs bist. Also wir haben irgendwie albern wenig Follower und uns da auch nie wirklich drum gekümmert und irgendwie das wirklich mehr so vom Senderkonzept her gesehen. Also wir schreien hinaus in die Welt und irgendwie schauen mal. Das kannst du, glaube ich, viel besser benutzen, um da zum Beispiel eine Spannung aufzubauen, wenn du entsprechend Leute erreichen kannst, denen du das auch mitteilen kannst, dass das passiert. Weil ohne eine entsprechende Gefolgschaft hast du da im Prinzip wenig Möglichkeiten, dass die Leute dir dann irgendwie das Vertrauen 3-4 Mal entgegenbringen, während sie das, wenn du das alles runterladen kannst, nur einmal tun müssen. Ne? Also dann haben sie schlimmstenfalls das Datenvolumen verbraucht, ja. Aber das Vertrauen ist noch da. Und dann können sie es halt, wenn es ihnen nicht gefällt, können sie es löschen. Aber wenn du sozusagen irgendwie die 4 Mal überzeugen musst, damit sie die 5. Staffel dann auch noch laden, das ist schon ziemlich viel verlangt. Ne? Also dafür brauchst du, glaube ich, einfach einen Kanal zu den Leuten, den wir so einfach nicht haben. Ne? Und das ist eben was, was eben auch, glaube ich, ein großer Unterschied ist. Und da sind wir irgendwie unpodcasthaft.
Sowieso ein bisschen behind in puncto Social Media, muss man sagen. Also nicht, dass wir das jetzt nicht verstehen oder so, sondern irgendwie, dass wir da super dagegen sind oder irgend sowas, sondern es ist einfach irgendwie den Aufwand, den wir bräuchten sozusagen, den stecke ich dann tatsächlich lieber in der Produktion. Und in dem Fall ist es einfach so, die ARD hat das einfach entschieden. Und ich glaube, es war auch richtig. Also du kannst natürlich jede Woche sozusagen, oder weiß ich nicht, je nachdem, welchen Abstand halt irgendwie immer eine Folge bringen oder vielleicht erst die eine Staffel, dann die zweite. Es sind ja nur 2 Staffeln, weil nicht nur, es sind 2 Staffeln, nicht 5 oder so. Aber ja, genau wie du sagst, vielleicht wäre dann noch mehr sozusagen irgendwie Leute darauf aufmerksam geworden im Sinne von, oh, da will ich jetzt die 3. Folge aber auch noch hören, kann aber genauso gut auch sein, weil es so viel auch gibt, ne, und wir jetzt nicht so Serotonin, geil, die kenne ich, da muss ich unbedingt runterladen, so ist es nicht, dass dann quasi da dass die Aufmerksamkeit halt auch wieder verschutt geht. Insofern hast du jetzt einfach alle Staffeln auf einmal da und so ist es. Also ich glaube, das ist sowieso auch Usus, war in der ARD, dass die ganz reinstellen. Weiß und nicht, genau. Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht genau. Aber wir haben es nicht entschieden.
Funk eigentlich nicht, glaube ich. Die machen das schon.
Richtig, Funk macht es, glaube ich, anders.
Keine Ahnung. Aber bei uns läuft das ja auch sowieso anders. Also wir haben auch nicht zum Anfang so diesen großen Bums und nach 3 Monaten ist das irgendwie erledigt, die Sache, sondern unsere Sachen sind eigentlich immer Langläufer.
Das spricht sich so rum.
Genau, das spricht sich so rum und dann baut sich irgendwie eine Welle auf und dann sieht man das halt nach einiger Zeit erst richtig. Ne? Also wir haben zum Beispiel so Abenteuerromane, 3 Stück irgendwie als Hörbücher und da haben wir irgendwie inzwischen, ich weiß nicht, über 2000 Kritiken. Ne? Und das ist irgendwie sehr, sehr viel eigentlich und für unsere Verhältnisse ist es übermächtig viel. Ja. Und das hat sich natürlich nicht in den ersten 3 Wochen irgendwie ergeben, sondern in den letzten 6 Jahren. Mhm. Ne? Und auch das ist unpodcasthaft, ne? Weil das diese langsame Entwicklungsgeschwindigkeit irgendwie passt nicht zu Social Media und irgendwie diesen Sachen, wo du einfach alles, was du hast, nach 3 Wochen verkauft haben musst, sonst irgendwie kippen die das Zeug auf die Straße. Ne? Und also das ist irgendwie wie im Mittelalter in Venedig, wo der Markt irgendwie um 18 Uhr zu Ende war und dann haben die wirklich die Tische umgekippt, damit irgendwie die armen Leute sich das da aus dem Dreck sammeln mussten. Und dann war aber auch Verkauf zu Ende, ne?
Ja, es ist halt sehr, sehr laut draußen, ne? Also da gegen das alles anzukommen, was da alles rumschreit auf dem ganzen Podcast-Markt, das ist ja schon auch nochmal eine ganz spezielle Nummer, ja. Aber da habt ihr ja mit der ARD dafür jetzt auch einen super Partner einfach für diese KI-Mom-Staffeln. Ist denn daran gedacht, tatsächlich noch eine 3. oder eine 4. Staffel zu machen?
Also ich sag mal so. Ja, wir könnten es schon machen, also so ist nicht, aber irgendwie ja, also nee, also wenn jetzt, ich sag mal, wenn jetzt wirklich 3 Millionen Downloads, die ARD-Audiothek oder weiß ich wen, iTunes oder Spotify oder wie sie alle heißen, irgendwie sprengt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Redaktion, das ist ja SWR gewesen, Walter Filz, der es betreut hat, dass die dann sagen, so Leute, vielleicht machen wir noch was, wie sieht's denn aus oder so, weiß ich aber nicht, vielleicht auch nicht mal, keine Ahnung. Also eigentlich erstmal nicht, weil letztlich ist es ja jetzt, so wie es ist, auch erstmal auserzählt. Also wir haben schon noch Lust, eine neue Serie zu machen, so ist nicht, aber dritte Staffel, weiß ich nicht, Babes, oder?
Na, eigentlich würde ja jetzt sowieso quasi ein neues Stück anfangen, weil sich wir jetzt die Zeiten stark geändert haben und so weiter, ohne jetzt da allzu viel verraten zu wollen. Könnte man da ja irgendwie praktisch was komplett Neues hinten dranhängen.
Wie es weitergeht.
Genau. Und also das wäre sicher jetzt nicht das Problem. Haben wir aber auch noch nie gemacht. Also ja, bisher haben wir es immer eigentlich irgendwie so gemacht, dass es dabei blieb. Außer bei diesen Abenteuerromanen, da geht's immer weiter.
Ja gut, aber das können wir auch nicht.
Genau.
Aber der Abenteuerroman,
genau, ist, das ist ein Hörbuch.
Das heißt das Blausteintuch und wird gesprochen von Stefan Kaminski. Mhm. Und wir schreiben gerade am vierten Band, 3 Bände sind draußen. Weil wir halt eben auch noch andere Sachen machen, können wir da jetzt nicht die ganze Zeit dran schreiben. Aber deswegen hat das jetzt dauert, also ja, seit 6 Jahren, ne? Genau. Ja, genau. Also ungefähr alle 1,5 bis 2 Jahre kommt ein Band raus. Ist aber auch ganz schön lang und so. Und 600 Seiten oder so muss man auch erstmal schreiben, ne? So. Der Band 4 ist jetzt ist zur Hälfte ungefähr fertig, aber jetzt haben wir auch wieder was anderes, also müssen damit erstmal wieder aufhören und dann machen wir aber weiter und so weiter und so weiter. Also dieses Schreiben und Produzieren und so weiter, das machen wir eigentlich sowieso irgendwie immer zu und egal in welcher Form und das ist halt so.
Nachdem ihr euch mit beiden Formaten ja sehr gut auskennt, was überwiegt vielleicht für euch eher, das Hörbuch oder das Hörspiel?
Hörspiel eindeutig, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr einfach Material. Du hast zum Beispiel allein die Musik irgendwie, die wir irgendwie da reintun können, das geht beim Hörbuch überhaupt nicht. Und dann hast du halt irgendwie einmal einen Monolog und einmal dieses ganze Zusammenspiel, was so reicht von irgendwie super, super toll bis obernervig. Und gibt es da alles nicht. Und also das ist irgendwie eindeutig Hörspiel. Aber Hörbuch hat natürlich auch seine Vorteile. Also es ist völlig anders, völlig kontemplativ und ganz andere Erzählform auch und all solche Dinge. Ja. Erzähler beispielsweise, hat man Erzähler oder nicht? Ne? Also alleine irgendwie solche Dinge.
Ist auch was Schönes, finde ich. Ein Erzähler.
Ja, finde ich auch. Mehr. Ist aber, wird kritisch gesehen in der ARD, weil es als unmodern begriffen wird. Mittlerweile ist es eigentlich wieder modern, aber das sind so geschmäcklerische Geschichten. Naja, das kommt auch immer darauf an, mit wem man darüber redet, würde ich mal sagen. Also irgendwie, wenn wir jetzt mit Audible uns unterhalten würden, wäre die Sache natürlich anders. Also das sind halt eben dann so entsprechende Ästhetiken halt auch, ne? Die sind auch gewachsen und haben auch ihre Gründe. Wir produzieren auch Hörbücher für die Hörbuchverlage und das früher eigentlich noch mehr gemacht als jetzt, muss ich sagen. Also jetzt etwas weniger als früher, aber irgendwie immer noch. Jedenfalls weniger nicht, weil wir das nicht mehr machen wollen oder so, sondern weil tatsächlich so ein Hörspiel auch einfach unheimlich viel Arbeit macht, ja. Also 6 Stunden KI-Mam aufzunehmen und erstmal zu schreiben, aufzunehmen, zu produzieren. Die Musik hat Matthias ja auch alleine gemacht, komponiert und so weiter. Das ist einfach ein Heidenarbeit, ne? Und ein Hörbuch ist natürlich auch Arbeit, aber es ist nicht vergleichbar. Also wirklich nicht. Jemand spricht und dann ist fertig, ne? Du musst es schneiden, okay, aber es ist vorbei, so.
Das ist auch gut kalkulierbar, glaube ich, in jeder Hinsicht, ne? Also das ist absehbar.
Ja, guck mal drauf an, also nicht jeder Sprecher spricht.
Kalkulierbar.
Ja, genau. So.
Stimmt.
Das kann auch plötzlich sehr viel Arbeit entstehen.
Ja, wird dann auch manchmal aus dem Okay-Job ein Scheiß-Job. Also das kann man jetzt so auch nicht sagen, aber grundsätzlich hast du weniger Komponenten. Das stimmt, genau.
Ja, das stimmt. Und wenn ihr jetzt, also du hast es gerade nochmal gesagt, was einfach alles so zu dieser Hörspielproduktion ja auch an sich so dazugehört, ne? Also jetzt nicht nur das Schreiben, sondern auch eben dann das Setting zusammenstellen und dann das Machen auch. Und dann entwickelt sich da wahrscheinlich auch noch viel vor Ort. Wahrscheinlich, da ihr das ja auch schreibt, seht ihr wahrscheinlich auch in der Situation, ob ihr da vielleicht dann doch nochmal was verändert oder ergänzt oder so. Wenn ihr jetzt mal zurückblickt, wie lange hat diese Produktion gedauert? Wie aufwendig?
Na, das sind verschiedene Phasen. Also fängt dann, steht und fällt mit dem Skript. Und Kaimam haben wir geschrieben in 8 Wochen. Das war wie ein Rausch. Das ist super schnell. Also wirklich, ja. Da war nichts weiter außer aufstehen, Kaffee, schreiben, spazieren gehen, gucken, plotten, wie geht die nächste Szene, nochmal irgendwie aufsprechen, wie soll es weitergehen, was essen, schlafen, aufstehen, so wirklich, 8 Wochen.
Und zwischendurch immer verwerfen.
Ne? Und zwischendurch immer nochmal gedacht, nee,
das funktioniert nicht. Das ist ein Irrweg, es wird immer öder. Ne? Ja, genau. Und dann irgendwo, da müssen wir was raus und dann irgendwie, Nee, das muss auch noch weg und dann irgendwie, ja, aber du kannst das nicht, doch, müssen wir und zack, hast du irgendwie 1,5 Folgen weniger. Ne?
Genau, und dann das geht. Was durch.
Genau.
Ja. Und dann geht's an die Redaktion, also in dem Fall jetzt, ne? So. Dann ging's an die Redaktion und dann sagen die eben ja oder nein. Und oder halt, wir machen das nochmal da oder weiß ich, also je nachdem, wie das eben so ist. Und irgendwie, und dann, ja, dann machst du, dann ging's in Casting, also wer spricht was? Szenenplan, im Prinzip wie beim Film, ne? Also in welcher Szene, wer spielt mit wem zusammen, weil wir das eben nicht getrennt aufnehmen, oder jedenfalls nicht nur, also ein paar Sachen haben wir auch getrennt aufgenommen, aber die wichtigen Schlüsselszenen werden gespielt oder wurden gespielt. Das ist für so viel, 6 Stunden Aufnahme ist die Dispo echt, ist ein Punkt. Und dann haben wir aufgenommen und die, also ich würde sagen, die Aufnahmen haben insgesamt 10 Tage gedauert, oder?
Na, die großen Aufnahmen. Also insgesamt haben wir 24 Tage gebraucht für alle Aufnahmen.
Ja, mit dem Kinkerlitzchen hier und da. Mhm.
Das kommt also, ja immer noch was so, alter Mann ruft irgendwas. Weißt du, musst du ja auch machen. Ne?
Muss und auch gemacht werden.
Dann muss ja angerufen werden und der muss kommen und dann muss man das ganze Equipment zusammenstecken und dann muss das irgendwie funktionieren und dann ruft der wirklich und dann hast du es aufgenommen und dann bockelst du das da rein. Also da geht schon irgendwie Zeit ins Land, ne?
Und fürs Mischen, also das tatsächliche Produzieren, das Mischen und das Mastern und die Musik und so weiter, also das letztendliche Einfummeln, also das hat bestimmt, keine Ahnung, 2 Monate gedauert? 3?
Eher drei.
Also letztlich haben wir angefangen mit der Idee-Vorstellung, würde ich sagen, das war, glaube ich, im Winter oder so. Und abgegeben haben wir im Prinzip ein knappes Jahr danach. Also natürlich, da gibt's Pausen dazwischen, wie gesagt, ne? Rückspiel.
Ja, klar.
Ist auch mal in Urlaub. Ja. Irgendwann hat einer Rücken, der andere ist krank, was weiß ich. So. Also es ist jetzt jeden Tag pausenlos in dem Sinne, ne? Deswegen verschiedene Phasen. Aber insgesamt, ja, ich würde sagen, von der Idee bis zum tatsächlichen, bis zur tatsächlichen Fertigstellung. Knappes Jahr, sagen wir mal ein Dreivierteljahr. Ja. Ja.
Und wie groß war euer Team? Mhm. Also ihr zwei, klar.
Ja, wir zwei.
Aber habt ihr da noch Hilfe?
Ja, das Hilfe wäre schön, genau. Ja, hatten wir. Also wir hatten Simone Karbst, die Schauspielercoaching gemacht hat. Also die hat mit den Schauspielern vorher ist die Szenen durchgegangen, was dann jeweils am anderen Tag sozusagen irgendwie dran kam. Das ist relativ ungewöhnlich für Deutschland, würde ich sagen. In Amerika ist es gang und gäbe, kommt natürlich auch aus dem Film. In dem Fall war es auch einfach so, dass wir das aufgenommen haben im Sommer. Also da war noch, letztes Jahr war echt auch noch volle Kanne Corona. Die Impfaktion war sozusagen noch nicht so ganz durch. Wir mussten auch jedes Mal testen und so weiter. Und wir wussten, dass auch ein paar von denen, die wir jetzt hatten, in Urlaub fahren werden. Und dann ist auch schwierig, wenn es anfängt, sozusagen Herbst zu werden oder Winter zu werden oder so draußen aufzunehmen. Ergo hast du da nicht so eine riesige Zeitspanne zur Verfügung, wenn du das draußen aufnehmen willst, zum Beispiel zusammen, ne? Mit 4 Leuten oder 5, die müssen eben einfach auch da sein. Mhm. Und da haben wir dann nach viel Ach und Krach irgendwie dann auch Tage gefunden, wo irgendwie alle können und dann noch nicht verreist sind und es auch irgendwie hinhauen, bla bla. Und um das dann nicht da irgendwie zu torpedieren mit irgendwie, nee, das habe ich mir aber total anders vorgestellt, wie du das jetzt sprichst, hat sozusagen Simone vorher, ist er mit denen auch durchgegangen und das war auch, glaube ich, für die Schauspieler auch gut, einfach nochmal konkret für den nächsten Tag irgendwie vorbereitet zu sein. Und dann ist es, und der Spot ist ja sowieso nochmal ganz anders. Also
sie hat ja auch KI-Mam gesprochen und das haben wir ja eh komplett davon getrennt aufgenommen, weil das ja auch völlig anders reingemischt wird. Sie ist ja eben keine Person und nicht dabei. Das ist ja ein sprechender Raum im Prinzip. Deswegen hatte sie bei den Recordings dann irgendwie überwiegend Zeit. Sie hat nur die Amber auch noch gesprochen. Irgendwie da musste sie dann wieder mitmachen. Aber so hat sie dann uns irgendwie beim Recording, irgendwie musst du ja auch irgendwie total viel Bürokratie noch machen. Du musst irgendwie abstreichen, welche Szene du hast und welche Takes drin sind und irgendwie, ob du alles hast oder nur einen Teil und wenn ja, wo. Und das muss mit den Recordern irgendwie stimmen. Na, wir hatten irgendwie, ich weiß nicht, 2.500 Takes oder sowas, ne? Mhm. Und das heißt irgendwie, wenn du da drin einfach so chaotisch suchen würdest, hättest du praktisch keine Chance, ne?
Da braucht man dann eine KI, ne?
Genau, dafür wäre eine KI sehr nützlich.
Es klingt aber auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Prozess. Wenn ihr euch so viel mit auditiven Inhalten beschäftigt, habt ihr dann privat überhaupt noch Lust, Hörbücher und Hörspiele zu hören oder lest ihr dann lieber ganz analog ein Buch?
Ja, ist durchaus eine gute Frage. Also nach so einem langen Produktionstag ist es so, dass ich keinen Bock mehr habe, irgendwas zu hören. Also da höre ich eigentlich nur noch Musik. Also zuzuhören, so, weil natürlich ein Mastering oder ein Misch ist da bist du so konzentriert irgendwie dabei, auch unter Kopfhörern die ganze Zeit, da habe ich keinen Bock mehr, irgendwas irgendwie großartig zuzuhören, auch die sagen wir mal, Gesellschaftlichkeit oder die Möglichkeit der sozialen Interaktion mit anderen Menschen, also sprich Freunde treffen, nimmt rapide ab, weil ich einfach gar keine Lust mehr habe, irgendwie da noch, ne, mich irgendwie mit anderen Leuten zu treffen oder so, oder irgendwie zuzuhören. Aber das ist ja nun auch, das sind ja nur Phasen und dann sind sie auch wieder vorbei. Und machen wir eigentlich beides, aber wir lesen auch viel eigentlich. Also wir lesen echt viel.
Und während du schreibst, kannst du ohnehin keine anderen Erzählungen haben, weil irgendwie da ist dein Kopf wirklich mit dem eigenen Ding besetzt und irgendwie, wenn du anfängst, das zu vergessen, ist das wirklich nicht gut, ne? Also das funktioniert dann nicht. Und deswegen kann man da im Prinzip auch kein Fernsehen gucken, so in größerem Maße oder so, sondern wirklich nur irgendwelchen Schrott halt irgendwie, der irgendwie so unter dem Level vorbeigeht, ne? Also eine richtig gute Erzählung irgendwie, weiß ich, sowas wie The Wire oder sowas, würde das besetzen und dann wärst du draußen. Ne? Das wäre überhaupt nicht
gut. Ja, das verstehe ich auch gut.
Ja, wir lesen eigentlich relativ viel, würde ich sagen, Literatur. Das liegt natürlich auch, also wir lesen natürlich, also das liegt auch am Beruf natürlich, wenn du für Hörverlage irgendwie Produktion machst, war früher mehr Literaturproduktion als heute. Heute sind es eher, sag ich mal, Mainstream-Erzählungen mehr. Aber so zum Beispiel, sag ich mal, faktische Schinken lesen wir eigentlich nicht so viel. Na,
ich total viel.
Du mehr als ja. ich.
Also für besagten Abenteuerroman lese ich ja, halt gut, so okay. Mittelaltergeschichte und irgendwie eigentlich irgendwie mehr als im Studium. Also das wirklich, wenn du dich damit irgendwas beschäftigst, kommen schnell irgendwie, keine Ahnung, 20 Fachbücher zusammen oder so, die man dann da wenigstens so halbwegs irgendwie gelesen
ja,
hat.
Ja, aber ich meine jetzt nicht Sekundärliteratur für irgendwie ein Projekt, sondern sagt sozusagen Tertiärliteratur, also einfach für Bock. So. Ja, kommt immer ein bisschen drauf an. Eigentlich alles, eigentlich würde ich sagen, für Fun lese ich eher, als dass ich höre.
Und was habt ihr da so für Empfehlungen für Literatur für Bock?
Als Lesestoff, also was ich gerne gelesen habe, obwohl ich es eigentlich überhaupt nicht mein Genre ist, ist Patrick Rothfuss. Ist nicht der neueste irgendwie Tipp, aber genau, den haben wir alle drei, genau. Wir haben es übrigens dann auch produziert. Aber wir haben es vorher gelesen und wussten gar nicht, dass wir es produziert haben. Mit Stefan Kaminski. Ja, da drin.
Echt, ihr habt es produziert? Oh, cool. Ja. Das ist so schön. Ja, ich habe das mit den Kindern gehört. Ja, genau. Mein Sohn hat die alle gelesen und hat gesagt, oh mein Gott. Und dann haben wir auf einer Fahrt in Urlaub haben wir gesagt, okay,
seit 2 Jahren gibt's ja bald den nächsten Band.
Ich bin hypnotisiert im Auto, weil es so schön ist. Ja, es ist toll geworden, wirklich. Großartig.
Ja, weiß ich nicht. Also das fand ich super, weil ich eigentlich auf Fantasy nicht stehe.
Ja, das ist schon.
Aber das hat nicht so viel mit Fantasy nur zu tun. Also auch, aber eben nicht so das Typische, was mir da sozusagen einfällt. Aber das kann natürlich auch ein Vorurteil sein, ne? Weil das hat mir nämlich sehr gut gefallen. So, und der Gesang der Flusskrebse war das, was wir neulich als Hörbuch gehört haben, gesprochen von Luise Helm. Fand ich schön. Mhm. Ja, dann lese ich gerade Ethisch Fleisch essen, was allerdings jetzt mal ein Buch ist, was nicht mit, also was eben eher ein Sachbuch ist, ne, und keine Literatur, weil das von einer Frau geschrieben worden ist, die ehemals Veganerin oder Vegetarierin war und sagt, sie ist davon abgekommen und sagt, dass ohne Tiere unsere Böden verkarsten würden. Und dafür wird sie ganz schön angefeindet, kriegt dann ziemlich einen Shitstorm von den überzeugten Veganern. Aber ich fand es interessant und ist halt auch sehr amerikanisch und so weiter irgendwie, ist übersetzt von Ulrike Gonder. Aber ich fand es trotzdem interessant. So. Und was war das letzte? Die letzte Literatur, die wir gelesen haben. Donna Tartt habe ich gelesen, also ein bisschen älter.
Distelfink, genau. Und es gibt ja auch noch so richtige Fan-Ecken. Also Murakami zum Beispiel, irgendwie eigentlich im Prinzip alles, irgendwie was man sich da irgendwie zu Gemüte führen kann. Und der schreibt ja auch eifrig, also da gibt's immer wieder neue. Und das ist so richtig, ja. Also sie hat die auch in Japanisch und so, da also, kann ich natürlich nichts mit anfangen.
Ich lese beide natürlich. Also mögt ihr beide die Bücher von ihm?
Das ist ja also schon. Also bei mir ist es wirklich eher so bingen dann. Also ich höre dann auch wirklich Hörbücher, zum Beispiel, wenn ich was anderes mache, also keine Ahnung, mich mit irgendwie Zeichnen am Computer beschäftige oder so. Und dann suche ich die aber zum Teil wirklich so nur nach Sprecher aus, sondern nach Genre, so Science Fiction gelesen von Siebeck oder sowas. Und da irgendwie finde ich dann eigentlich immer was und irgendwie das gefällt mir dann auch gut. Ansonsten so richtig aktuelle Sachen irgendwie kommen eigentlich, glaube ich, seltener vor. Irgendwie ab und zu mal sowas aus der Ecke wie jetzt dieses abtrünnige Veganer-Buch da, weil das halt irgendwie dann so diese Lautstärke dann auch zu uns reinplätschert und irgendwie man sich dann halt irgendwie mal informieren möchte, was da nun eigentlich drinsteckt und wozu eigentlich der ganze Lärm. Aber also ansonsten irgendwie eher irgendwie solche Sachen wie das goldene Rhinoceros zum Beispiel fand ich super toll. Da geht's irgendwie so um afrikanische Geschichte und warum das irgendwie sozusagen praktisch völlig ignoriert worden ist in den letzten, keine Ahnung, 100 Jahren. Ne? Sowas finde ich eigentlich interessant.
Im angloamerikanischen Bereich finde ich es einfach super, weil die auch gut erzählen. Das gefällt mir gut. Boyle oder auch die Geschichte der schönen Sakura Hime, eine Erzählung von unheilbringender Liebe, Eifersucht und der seltsamen Verwandlung einer Frau von Santō Kyōden. Das ist ein bisschen, es ist ein Epos über Schuld und Sühne. Frau Nowaki ermordet die Nebenfrau ihres Mannes und verlobt ihre Tochter Sakura Hime mit einem reichen Mann, doch die tote Nebenfrau findet keine Ruhe. Die meisten japanischen literarischen Erzeugnisse sind stiefmütterlich übersetzt worden. Früher oft sogar leider vom Japanischen ins Englische und vom Englischen wiederum ins Deutsche. Es gibt aber mittlerweile hervorragende Übersetzer und die Buchverlage haben sich zumindest in der jüngsten Vergangenheit, ich glaube, es wird sich auch nicht mehr umkehren, aber ich hoffe es jedenfalls, dazu entschieden, dass direkt vom Japanischen ins Deutsche übersetzen zu lassen. Und das ist ja was völlig anderes tatsächlich, weil halt irgendwie die Sprache ist wirklich auch einfach anders. Und wenn das nicht vernünftig übersetzt ist, dann ist es so holperig, dass du denkst, was ist denn das bitte irgendwie? Wer hat das geschrieben? Ist es ein Draft oder was? Und das ist total schade, weil es ist eine sehr eigene literarische Welt, die, glaube ich, schon Spaß macht zu entdecken, ist halt wirklich auch anders einfach. Und es gibt auch viele junge Schriftstellerinnen in Japan, nicht nur im Krimi-Bereich, sondern tatsächlich auch im literarischen Bereich. Die machen Spaß, weil die auch irgendwie erzählen. Ziemlich viel und irgendwie recht oft auch wiederholen, lustigerweise. Es liegt daran, dass die, also das ist eine kulturell bedingte Sache, weil früher erschienen fast alle Bücher in Zeitungen und zwar wöchentlich, so dass du also, bevor das Buch quasi gedruckt wurde, du also als Leser dann eben diese quasi Kapitelchen irgendwie in der Zeitung lesen konntest. Das gab es bei uns ganz, ganz früher auch mal. Und dann damit aufgehört und dann einfach nur das Buch rausgebracht. Und dann wurde manchmal das so gemacht, dass quasi noch wiederholt wurde, was sie quasi schon erzählt haben. Also wie so eine Art Rückblick bei Serien, was bisher geschah, nach dem Motto. Und wenn du das Buch liest, denkst du so, warum erzählt die das jetzt zum 10. Mal? Ich hab's ja gelesen. Ist ja gut, ich hab's ja verstanden. Also brauche ich nochmal den Rückblick. Weißt du, so. Wird man ja auch lektorieren, machen sie aber nicht. Warum das nicht? Aber ich so, wie heißt der denn irgendwie dieser? Egal, also es ist irgendwie ein Buch, ein amerikanisches Buch. Ich kann es ja, nachreichen. Okay. Einen amerikanischen Autor, was irgendwie ziemlich depressiv ist, so, aber ich fand es total gut. Und es ist irgendwie total, also passiert eigentlich auch überhaupt nichts. Und was ich sowieso auch immer ganz gut finde. Weil dann mehr Raum ist für andere Sachen sozusagen. Und irgendwie ist der Professor und wird ja gefeuert und seine Frau sagen, ich weiß nicht, ich muss nochmal nachgucken. Stoner.
Von Williams.
Stoner. So.
Ach, oh Gott, oh, das Buch ist so toll. Oh, das ist so toll. Ich habe mich gerade überlegt, weil wurde gesagt, dass der Professor wird gefeuert. Ja, klar. Ihr Lieben, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir könnten sicherlich noch sehr viel länger quatschen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Hab vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es war wirklich schön. Wir stellen alle Links rein in unsere Shownotes und auch auf unsere Seite. Also ihr da draußen, wenn ihr die zwei verfolgen wollt und einfach mal gucken wollt, was die alles so machen, dann kein Problem. Die Links sind da. Ansonsten sagen wir jetzt einfach Tschüss. Diejenigen, die uns noch nicht abonniert haben, sollten es spätestens jetzt tun, weil wir freuen uns immer über neue Abonnenten, ist ja klar. Verfolgt auch uns gerne und wir sagen an der Stelle einfach vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, danke.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.